Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander, der Klar Alexander, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat entweder versucht er mich wieder reinzulegen oder es stellt sich gleich raus, dass ich doch was in diesen vielen Jahren, die wir hier zusammensitzen, gelernt habe. Also das Bild heute ist ein, erstmal, das ist ja wichtig, nach der vergangenen Woche, nach dem gruseligen Moment der vergangenen Woche, ist ein sehr schönes Bild. Und es ist deshalb schön, wie ich finde, weil es irgendwie, wie alle Bilder sind, die schön sind in dem Moment, wo es irgendwo am Wasser spielt. Und es spielt am Wasser. Was sehen wir? Es ist ein Sonnenuntergang wahrscheinlich. Ja, Sonnenuntergang. Wir sehen drei Menschen, die, Achtung, mit dem Rücken zu uns. Das ist ja immer schon ein Warnsignal. Das Kaspar-David-Friedrich-Warnsignal. Mit dem Rücken zu uns. Wobei nicht ganz so sehr wie beim Wanderer über dem Nebelmeer, sondern irgendwie, also so, aber schon leicht schräg, man sieht ihre Gesichter nicht. Und warum sitzen sie mit dem Rücken zu uns? Sie sitzen auf einem Stein am Wasser, die Sonne geht unter und sie gucken auf zwei Schiffe, zwei Segelschiffe. Und jetzt ist das, was ist das? Oder, nee, es sind wahrscheinlich sogar drei Segelschiffe. Zwei Segelschiffe, die kommen oder gehen, das kann ich nicht sagen. Und im Hintergrund ist auch noch, es könnte ein großes Segel sein. Ich glaube, es ist ein anderes großes Segelschiff. Es ist schwer zu erkennen, weil Sonnenuntergang, viel Himmel, also viele Wolken, so ein rötliches Licht. Und das da hinten sieht so aus wie der Elbtower, wenn, also wie so ein riesiges Hochhaus, was irgendwie im Hintergrund ist. Aber wahrscheinlich ist es auch ein Schiff. Also sie gucken, Schiffe gucken, was ja die Hamburger gern machen. sieht es aus wie eine Familie. Es ist ein Mann, eine Frau und eine Tochter, würde ich sagen, die bei der Frau auf dem Schoß sitzt. Und die gucken und vielleicht warten sie auf jemanden, vielleicht der Bruder, der kommt oder der Bruder, der gefahren ist. Ich weiß es nicht. Es ist aber eine schöne und ansonsten ist es eine schöne Abendstimmung, das Meer so ganz ruhig. Die Sonne bricht sich im Meer, wie man das so kennt. Ich frage mich, was das da hinten ist, ob das auch ein Schiff ist, ganz weit weg. Weißt du, vielleicht kannst du es gleich aufklären, dieses riesige Segel da hinten, das ist ja auch ein Segel oder was, ne? Aber was ist das?
Also du schaust, in meinen Augen schauen wir auf zwei Schiffe, weil wir zwei Rümpfe sehen. Was dich irritiert ist, dass das vordere Schiff, das schon näher am Ufer ist, hat oben noch alle Segel aufgesetzt, aber unten nicht, weswegen das irgendwie aussieht, als ob es nicht zueinander gehört.
Ach so, das gehört dazu. Okay, alles klar.
Ich hätte gesagt, das ist, also
es aber ist ja ein Mast. Das passt doch nicht. Der Mast ist doch dann riesengroß für so ein kleines.
Es ist tatsächlich ein bisschen überlenkt, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist die heilige Komposition erfordert natürlich, dass hier ein bisschen mehr ist. Also ich sehe zwei Schiffe. Ich sehe, es ist tatsächlich, keine Frage, Kaspar David Friedrich.
Wie lustig, keine Frage? Nee.
Keine Frage.
Also, nee, das ist klar, aber warum keine Frage? Weil irgendwie, ich finde, es ist jetzt wiederum ein Tick anders gemalt, als also von der ganzen. Ich habe es jetzt gesagt wegen dieses Rückwärtsgeschichte und weil es wieder so Naturgeschichte ist. Aber keine Frage?
Also.
Es ist klar, wenn das Kaspar Friedrich ist, aber grundsätzlich, wenn man drauf guckt, könnte.
Könnte es sonst sein, wäre die Gegenfrage. Wir könnten.
Aber es ist typisch Kaspar David Friedrich?
Es ist eins der kerntypischen Kaspar David Friedrichs, weil es transportiert ja gleich mehrere Dinge. Also, sag mal, die einfachste, simpelste Sache ist tatsächlich Rückenfiguren zu dieser Zeit in dieser Größe, die nicht irgendwelche Geschichten spielen. Das deutet schon recht heftig auf den Meister hin. Tatsächlich ist es übrigens hier ein Mondaufgang am Meer. Das Bild ist aus der mittleren Phase seines Schaffens von 1822. Hat übrigens auch ein Gegenstück, nämlich einen Baum, der den Morgen, also das war eine Bestellung eines Sammlers, ich glaube, oder eines Galeriedirektors in Berlin, der ein Morgen- und ein Abendbild haben wollte. Dies hier ist das Abendbild. Und was du siehst, wie gesagt, ist ein Mondaufgang. Könnte natürlich auch ein Untergang sein. Und was ganz interessant ist, also wir haben ja letztes Mal bei dem Ozean haben wir ein bisschen mal die Struktur des Bildes angeguckt. Dieses Bild schreit danach, dass man selbiges tut. Ich versuche das mal, oder andersrum, wenn du jetzt mal nicht die, sag mal, die natürlichen Dinge, sondern so ein bisschen Geometrie machst, dann wirst du feststellen, der Horizont, der sehr akzentuiert wird durch die Spiegelung des Mondlichts auf dem Wasser, ist exakt in der horizontalen Bildmitte.
Also da ist Es halbiert das Bild.
Das nächste ist, wenn du jetzt gedanklich jede Ecke nimmst und eine Linie ziehst, kommst du auf ein X, was schnurgerade mitten durch die beiden Frauen durchgeht, die aber auch gleichzeitig diese Wolken, die den Mond so ein bisschen umspielen, paraphrasiert. Das heißt, die Wolken kommen auch von links oben, gehen in die Mitte und gehen von der Mitte wieder nach rechts oben. Dann hast du bei den Steinen dasselbe, wobei da sind es weniger Linien als so Bögen. Die sitzen auf einem Fels, der ist ein großer gebogener Fels. Den könntest du jetzt weiterziehen. Das heißt, unten hast du ein mehr so eine Art erdnah rundes, also nicht weich, aber eben im rundes abgeschliffenes Material. Dann hast du das Meer, auf dem sich vor allem Mond spiegelt. Das Meer im Übrigen ganz interessant, Grünaspekte, mehr als Blauaspekt. Weiß natürlich vielleicht, irgendwo bei Greifswald oder auf Rügen kann das natürlich sein, dass auch nachts bei Vollmond das Wasser grün ist. Du bist öfter da an der Ostsee. Gibt es das Phänomen?
Grün. Dunkel, ne? Also aber dunkel, das ist dann eher, es ist eher dunkelgrau, also grün, nee.
Aber hier im Bild hat er eindeutig Grüntöne, oder?
Ja, es ist so eine Mischung aus. Es ist eine, ich meine, das Farbspiel ist halt wirklich gigantisch, ne? Es ist dieses, also wenn man immer sagt, man sagt ja immer, wenn so ein rotes Licht kommt am Abend, dann wird das Wetter schwingt dann um und so. Aber es ist ja fast so violett.
Ist ja die violett, Wolken sind braun, violett, genau.
Und so, das ist schon.
Und was jetzt interessant ist, jetzt kommen wir zu dem fast typischeren Friedrich, dass diese Menschen, die da sitzen, sind Zeitgenossen, sind keine mythologischen Figuren, das sind keine Fischersleute, das sind Spaziergänger, die sich jetzt auf den großen Fels hinauf bewegt haben. Auch das sich lustig vorzustellen, wie mit diesen Kleidern ist ein bisschen umständlich, das Klettern. Die sind da auf diesen Fels hinaufgestiegen.
Stimmt, so klein ist dieser Fels gar nicht, ne? Es ist nicht so ein kleiner Stein.
Ist genau. Er ist ein Mann
zu. 2, 3, 4 Meter hoch ist er schon.
Und da sitzen sie, die beiden Frauen, ungefähr ähnlich gekleidet. Man sieht sogar noch irgendwie so, die hat so einen blauen Rock, ein blaues Kleid über einem, also links ganz viel Rot, Rötliches, das auch irgendwie Kleidung ist, oder vielleicht ist es ein Schal, der da liegt. Der Mann beugt sich ganz interessant nach vorne, so als ob er wirklich ganz scharf drauf wäre, das Schiff zu sehen. Sie schauen, das weiß man jetzt nicht, in Richtung Mond oder in Richtung Schiffe.
Sie schauen schon, meinst du, sie sind einfach nur dahin gekommen, weil das so schön ist, an dem Abend und dann aufs Meer zu gucken und so?
Ja. Genau, das sind Spaziergänge. Erinnerst du dich an den Wanderer vor Urzeiten? Das ist ein Spaziergänger. Der Friedrich malt uns hier wieder, die wir da vorbeigekommen sind. Ich meine, kann ja sein, dass Greifswald hier gleich rechts von uns liegt und wir sind nur in dem Vorort, aber eigentlich sehen wir keinerlei Haus oder Städtisches, sondern wir sehen wirklich nur die Schiffe als Menschen gemacht. Übrigens, links ist was ein Stein oder ein Bootsrumpf sein. Nein, ist, glaube ich, eher ein Stein.
Nee. Ein Stein.
Und jetzt ist es so, es ist halt eben nicht nur so eine Abendbeschreibung, sondern durch diese beiden Schiffe und durch das Zusammenspiel all dieser Dinge beginnst du natürlich darüber nachzudenken. Und es gibt ein durchaus ähnliches Bild aus Leipzig, das sind die Lebensalter. Da sitzen mehrere Leute von Kind bis alten Mann. Und hier ist das ein bisschen, da hat er diese Idee noch nicht gehabt. Hier hat er aber trotzdem Mann und Frau, aber getrennt. Die beiden Frauen sind beieinander, der Mann ist. Und die gucken aber ähnlich intensiv auf die rückkehrenden Schiffe, ich würde sagen, die kehren zurück. Auch das ist wiederum natürlich eine Metapher. Was heißt zurückkehren? Weil eigentlich ist ein Schiff ja fürs Meer bestimmt. Da müsste man sagen, es kehrt aufs Meer zurück.
Nein, die kommen in den Hafen zurück. Das ist ja auch irgendwie, genau.
Aber es sind das sind keine Fischerboote, sondern das sind Cargo-Schiffe, die sie da angucken.
Aber das Erstaunliche ist wirklich so diese Zentriertheit, ne? Das Entscheidende spielt sich der Mond, das Licht, die Menschen, es ist alles in diesem Zentrum, ne?
Der Mond ist nach links gerückt.
Also ja, aber trotzdem, also wie sie angestrahlt werden. Also du kannst gar nicht anders, als du bist fokussiert auf das, was in der Mitte dieses Bildes passiert. Links und rechts, das ist nicht entscheidend für dieses Bild.
Genau. Und der Punkt ist ja, und warum ich das nochmal gebracht habe, also abgesehen davon, dass jetzt die Friedrich-Ausstellung nur noch ein paar Wochen läuft und man dann keinen Grund mehr hat, Friedrich zu zeigen für längere Zeit.
Nie wieder.
Wir werden ihm nicht entgehen können, es ist einer unserer Hausheiligen. Aber die vielen schönen Bilder, die jetzt gerade bei uns sind, die kann man da nochmal ein bisschen feiern. Letzte Woche bei dem Ossian war halt wirklich wahnsinnig viel los und da war viel Menschen los. Bei Friedrich haben wir ja irgendwann mal festgestellt, da ist die Natur eigentlich das Zentrum. Allerdings, die Natur, haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Die Natur existiert ja eigentlich nur, weil es uns Menschen gibt. Denn gäbe es uns Menschen nicht, würden wir die Natur nicht wahrnehmen. Dann würden vielleicht irgendwie die Fische oder die Aber die Fische nehmen sich ja nicht als Natur wahr. Wir haben ja gesagt, die Fische sind Natur. Was so ein Fisch über uns denkt, wissen wir ja nicht so genau. Also diese Natur, das ist immer eine Natur des Menschen. Oder andersrum, es ist, wir können nicht sein ohne die Natur, aber die Natur kann auch nicht sein ohne uns. Wenn wir sie nicht beschreiben, wenn wir nicht über sie sprechen, wenn wir sie nicht kategorisieren, gibt's sie nicht.
Aber das ist ja interessant, dass du das ansprichst, weil das ja mit so vielen Sachen geht, ne?
Mit allem.
Mit allem, genau. Es hat mal irgendwie, Olaf Scholz hat mal gesagt, als er noch Hamburger Bürgermeister war, wenn es niemanden gäbe, der über Hamburg berichten würde, da ging es natürlich dann jetzt um die Medien, dann würde es Hamburg nicht geben. Mhm. Und das fand ich interessant, dass es ja immer eine Projektionsfläche gibt. Also wenn alle Menschen jetzt dich und mich ignorieren würden,
dann würden wir nicht glauben, dass es uns gibt.
Irgendwie würden wir nicht existieren.
Das führt ja bis dahin, warum ist Lob sowas ganz Großartiges? Das ist die Anerkenntnis deines Seins. Also natürlich wäre auch Kritik die Anerkenntnis deines Seins, aber die fühlt sich nicht gut an. Und das Interessante ist ja, Dinge haben nur eine Bedeutung, wenn wir ihnen Bedeutung beimessen. Das kann man ganz schön erleben. Auf den Schulhöfen werden gerade wie wild Pokémon-Karten getauscht.
Immer schon Pokémon, oder?
Schon lange jedenfalls. Ja. Also, zu meiner Zeit waren.
Nee, vor unserer Zeit Dinge nicht, aber jetzt in den vergangenen Jahren.
Pokémon-Karten, ja. das ist ein Katalog von Wertigkeiten, die du und ich nicht verstehen, außer unsere Kinder erklären sie uns. Ja. Das ist eine Vereinbarung, die machen jetzt auf dem Schulhof schon mal die ersten Versuche in Werturteile. Und, natürlich ist es auch eine Konvention, dass wir alle Caspar David Friedrich großartig finden, weil wir denken, der verhandelt Dinge, die uns wirklich interessieren. Und zwar, der hat das schon vor 200 Jahren verhandelt. Es gibt ja sehr viele Leute, die vor 200 Jahren Dinge verhandeln, die uns heute gar nicht mehr interessieren. Alexander von Humboldt verhandelt Dinge, die uns bis heute sogar betreffen. Aber dazu bedarf es der Anerkenntnis, dass wir das gut finden. Und das ist eine Konvention wiederum. Wir sind wieder an dem Punkt, wo das der Fakt nur existiert, wenn wir ihn als Fakt anzuerkennen bereit sind.
Das ist interessant mit dem Lob und der Kritik. Da würde ich gern anknüpfen, weil ich neulich ein interessantes Gespräch hatte mit Mona Harry. Das ist eine Poetry Slammerin. Also jemand, der mit Sprache umgeht. Und bei diesem Gespräch musste ich wiederum an Gespräche mit anderen Schriftstellerinnen und Autoren denken. Bei denen folgendes Phänomen ist. Die lesen sich dann Kritiken über ihre Bücher durch. Ne? Und dann hast du 100 Kritiken. Und davon sind 50, die sagen, das Buch ist toll. 25, die sagen, das Buch ist echt richtig gut. Hier und da Schwächen, so. 15, die sagen, die kommen jetzt hin. 15, die sagen, ich habe es gern gelesen, nur ein bisschen seicht. Und 2, die sagen, was für ein Schwachsinn. Und alle diese Schriftsteller sagen, sie beschäftigen sich nur mit diesem 2. Mona Harry sagt, Lob, wenn sie ein Lob, ein Kompliment kriegt, dann ist das so, als hätte das eigentlich gar nichts mit ihr zu tun. So, das geht so an ihr vorbei. Weißt du? Aha. Und alle sagen aber, deshalb lesen auch viele Autoren und Schriftsteller dann diese Kritiken nicht. Ich weiß nicht, wie es mit bildenden Künstlern ist oder mit Theater, Schauspielern, die behaupten ja auch immer, dass sie es nicht sagen. Es frisst sich in mich rein, frisst sich diese Kritik. Und diese Kritik ist, die nehme ich so ernst. Und da können 100 Leute sagen, das ist doch ganz toll, wie du das machst. Aber diese eine sagt, warum diese eine nicht? Das wäre interessant, dass du sagst, dass sozusagen das Lob, also aus meiner Sicht, das Lob, das ist, was uns bestätigt. Und die Kritik zeigt natürlich auch, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, so kann man es auch drehen, dass es Menschen gibt, die sich mit uns beschäftigen, also muss es uns für die ja geben. Also wir müssen für die irgendwas wert sein.
Und es kommt auf den Grad der Emotion an. Interessanterweise ist ja so, was ja viel schlimmer ist als Kritik, ist ignoriert werden.
Genau.
Also wenn wir eine große Ausstellung machen und sie findet in den Zeitungen nicht statt, nicht in adäquater Größe. Also das großes Lob ans Hamburger Abendblatt, das nun wirklich eigentlich alles verhandelt, was wir tun und auch immer in adäquater Größe. Wenn es dann mal zu klein geraten ist, dann ist man sofort, denkt man sich, meine Güte, wieso haben die uns nicht den Platz eingeräumt, den wir brauchen? Das nächste ist dann die Sache mit der Kritik. Das ist ja auch ganz interessant. Dann beginnt eine Auseinandersetzung mit Kritik. Bei Lob ist es so, das liest man sich, genauso denke ich das auch. Deswegen ist das für mich so ein bisschen in der Hierarchie unter der Kritik, weil ich denke, okay, schön, dass du mich wahrgenommen hast.
Genau.
Du siehst es richtig, ich sehe es auch so. Bei der Kritik denkt man, wieso sieht die oder der das so? Ich bin nicht einer Meinung, ich will sofort dagegen was tun. Und dann beginnt ja die eigentliche Auseinandersetzung, weswegen ja, sag mal, in den Kategorien oder in den Wertigkeiten, nicht gesagt, ist Kritik immer mal angenommen, dass sie anständig vorgebracht wird und fundiert irgendwie ausgeführt wird, das wichtigste Element. Ich zum Beispiel tendiere dazu, bei uns im Hause immer kritisch zu sein und bis dahin, dass ich von Kolleginnen und Kollegen schon gehört habe, du bist immer Du bist harsch zu uns.
Du suchst immer noch das Negative.
Genau, so ein bisschen. Ja, nee, das hat mir niemand vorgeworfen, aber dass ich immer verhandle, was nicht gut gelaufen ist, wo ich doch mal verhandeln könnte, was gut gelaufen
ist.
Ja,
warum? Das ist ja, das verstehe ich nicht, aber die Frage ist ja wirklich dann tatsächlich dann, was macht man damit als Künstler? Ne? Also da sagen von 100 Leuten sagen 80 oder 70, reicht ja, glaube ich schon viel, 70 sagen, das finde ich ganz toll. Und 30 sagen jetzt, ja, das finde ich nicht gut. Und dann gibt es 5, die sagen, das ist richtig blöd. Jetzt ist die Frage, jetzt könnte man sagen, Leute, ich erreiche die große Mehrheit, mache ich mir gar keinen Kopf drüber. Warum soll ich jetzt, ne, weil wenn ich das jetzt ändere, so wie die oder der oder die das finden, dann finden das vielleicht die anderen wieder nicht gut. Also was ich damit sagen will, ist es als Künstler nicht eigentlich tatsächlich, dass man sich als Künstler nicht tatsächlich, am besten so ist, dass man sich nicht mit der Rezeption, heißt das so, seiner Werke beschäftigt, sondern einfach das macht, was aus einem herauskommt. Und dann gefällt es den Leuten oder gefällt es nicht, weil wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, was die Leute von einem wollen, dann ist doch die Kunst, dann macht man nicht mehr Kunst, dann macht man das, was die Leute von einem wollen.
Das ist richtig. Und da ist der Moment, das ist natürlich das Magische an Kunst. Und zwar jede Kunst, bildende Kunst, Komposition,
Literatur, Schrift, das Ganze.
Genau. Du bist gottgleich schaffend. Du ersinnst etwas, was nur du so ersinnen kannst. Und selbst wenn es, also ich denke, bis hin zu dokumentarischen Sachen, auch Dokumentarisches entsteht nur aus deiner Handschrift heraus. Und das kannst nur du machen. Und da ist aber auch wiederum, wenn du dann kritisiert wirst, trifft dich das persönlich, weil du wirst als Person, als schaffende Person.
Okay, das ist der Punkt, glaube ich, weil du merkst dann, weil es so sehr mit dir zu tun hat. Es ist halt nicht so irgendwie, wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt, du schreibst einen Text, dass der HSV 4-3 verloren hat und die Leute regen sich darüber auf, dann weißt du aber, die regen sich wahrscheinlich darüber auf, dass der HSV verloren hat und du bist der Überbringer der schlechten Botschaft.
Auch
das. Bei sowas bist du aber, Caspar David Friedrich ist es, das ist seins. Das ist aus ihm gekommen. Das heißt, wenn das jemand kritisiert, dann kritisiert er sozusagen die, ja, was kritisiert er dann? Er kritisiert eigentlich den Mensch, den Künstler, nicht nur.
Und das Interessante ist natürlich wiederum, mancher Künstler, und daran richten sich die allermeisten auf, hat aber etwas gesagt, was dann irgendwann als allgemeingültig erkannt wird und zu der Zeit nicht. Also die drei Propheten, Friedrichs, Dahl und Kersting und den dritten habe ich gerade vergessen, Karus, die haben das gesehen. Waren auch selber gute Maler, aber sie waren noch toller, weil sie haben erkannt, das ist unser Meister hier. Der spricht die wirkliche Stimme. Gibt's übrigens ganz oft, dass also Künstler diejenigen sind, die andere Künstler entdecken, schätzen. Es war auch ein Künstler, der wiederum Lichtwerk auf die Spur von Friedrich gebracht hat, am ausgehenden 19. Jahrhundert. Das sind die Leute, die etwas sehen da drin, was alle anderen nicht sehen. Und wo die Zeitgenossen noch gesagt haben, das ist doch echt kein Bild, da sitzen drei Leute auf dem Stein und schauen in den Mond, haben die gesagt, das ist die ultimative Versenkung, das ist die Verschmelzung von Mensch und Natur, das ist der spirituelle Moment, wo der Mond, das ist, glaube ich, auch natürlich die Essenz dieses Bildes, diese drei Menschen gucken wie wir den Mond an, wir schauen uns Menschen beim Mond angucken zu. Mir fällt dann natürlich sofort der spöttische Herr Heine ein, der, ich würde fast sagen, um diese Zeit oder kurz später, das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang, es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück, da vorne geht er unten runter und geht von hinten zurück. Also der verspöttelt das dann, aber er widmet natürlich tatsächlich damit gleichzeitig dieser Faszination des Mondauf- oder Untergehens oder Sonnenauf- oder Untergehens, wir haben sie auch ganz oft von Sonnenuntergängen hier gehabt, ne? Dem widmet er eben dann dieses ganze Gedicht, man stellt fest, wo kommt das denn her? Wir haben uns ja unendlich oft unterhalten, warum malt man nicht einfach gute Sonnenuntergänge? Naja, weil das hier ist ein guter Mondaufgang, weil er eben, er ist nicht kitschig. Wir könnten ja irgendwann müssen wir über Kitsch reden, meine Güte.
Haben wir schon mal versucht,
ja, ich glaub,
aber du hast gar nicht so richtig was gefunden. Und dann haben wir festgestellt,
gibt's kein Kitsch,
dann haben wir festgestellt, dass wir ein ganz anderes Gespür für Kitsch haben. Ich würde aber immer wieder gern, wenn du da was findest, bring mal mit, finde ich gut. Was natürlich auch der Trick bei Caspar David Friedrich ist, immer, aber verbessere mich da gerade, dadurch, dass man die Menschen immer von hinten sieht, sie haben immer die Perspektive, die man selber auch auf das Bild hat, ne? Das ist natürlich dieses, und man kann sich da sehr gut also wie oft habe ich selbst am Meer so gesessen und einfach dann aufs Meer geguckt und auf die Schiffe und auf die Mondaufgang, Sonnenuntergang oder gar nichts, einfach nur aufs Meer.
Also um das mit dem Kitsch vielleicht mal versucht zu klären, nimm die drei Menschen raus, lass die Schiffe drin, gib dem vorderen Schiff sein unteres Segel, damit es ein bisschen ebenmäßiger ist. Und du näherst dich tatsächlich einer Sorte Vollkommenheit, die, wo man dann sagt, na...
Nee, dann wäre es halt nur ein, also ob man jetzt erkennt, dass das Mondaufgang ist oder so, dann wäre es halt nur so eines von hunderttausenden Bildern, die man, ne, ach wie schön, das Lichtspiel.
Ja. Die Menschen werden halt Stellvertreter von oder Träger von einer Sorte Gedanke, die auch durch ihre Kleidung, durch ihre Haltung, also auch der Mann, wie er da sitzt, dieses vorgebeugt, der sitzt ja nicht heldisch heroisch da, sondern der sitzt so nach vorne gebeugt, als hätte er Magen.
Aber weißt du, was du sagst mit den Raps drei Künstler, die das erkannt haben? Und da sieht man mal, wie das in allen Bereichen der Kunst. Es muss irgendjemanden geben, der an dich glaubt als Künstler. Dann, und dieser muss einen Nächsten überzeugen. Und der muss einen Nächsten überzeugen. Und irgendwann kommt so an so einen Punkt wie bei diesem Schachspiel mit dem Reiskorn, dass du dann, wenn du da erstmal 100 Leute überzeugt hast und die überzeugen nochmal 100 Leute und dann überzeugen die aber schon und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann gibt das Ganze, aber es hängt dann so viel tatsächlich, wie immer viele sagen, so viel von Zufällen ab und von überhaupt gesehen werden.
Ja.
Wer weiß, wie viele tolle Bücher, tolle Bilder es gibt, die viel besser sind als all das, worüber wir jetzt hier sprechen. Sie haben halt nur nie genug Leute erreicht, oder?
Und wie viel ist vielleicht wirklich ausgesiebt worden von Zeitgenossen und wie würden es heute vielleicht interessant finden? Mhm. Also ganz einfaches Beispiel, die Kunst von Frauen, die es auch gab.
Natürlich.
Und die dann in der Regel war es halt bis ins 20. Jahrhundert so, irgendwann war Schluss mit Malen, weil dann wurde man verheiratet und dann ist man Mutter von x Kindern und entweder im Kindbett gestorben oder mit vielen Kindern alt geworden, aber man hat nicht mehr gearbeitet. So, die Bilder, die Mama gemalt hat, ja, die Mama hat mal gemalt früher, die Bilder, die gibt's noch oben auf dem Dachboden, wir schauen die manchmal an, oh, die konnte ganz gut malen, die Mama. Ja, dann ist die Mama gestorben, dann haben die Kinder gesagt, ah, der Dachboden ist voll der Bilder von Mama. Und so ging's dann.
Ja, das allein, das ist ja schön, was da verloren gegangen ist, einfach weil man in gewissen Phasen der Geschichte bis heute ja in einigen Ländern die Frauen gar nicht, die hatten gar keine Chance. Also das ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist doch genau, wahrscheinlich 100%, dass die Frauen damals genauso kreativ, genauso talentiert waren wie die Männer. Nur sie haben halt, das meine ich.
Sie wurden nicht gefördert, nicht gelobt.
Sie wurden nicht wahrgenommen, genau.
Sie wurden einfach, und das ist jetzt auf den Friedrich wieder übertragen, das eine Glück ist, dass seine Familie offensichtlich nicht dachte, dass es Müll ist. Denn er war zu Lebzeiten berühmt genug, dass sie gesagt haben, ja, okay, aber verkaufen können wir das gerade nicht, weil es gibt gerade keinen Käufer, der uns das abnimmt. Hat man es halt unters Bett getan oder auf dem Dachboden.
Stimmt, sie hätten es auch entsorgen können. Ne?
Sie hätten es auch entsorgen können. Aber die Familie hielt das hoch. Wie gesagt, es gibt diesen Satz, wonach nach einer Weile war das dann halt der Ahn, der gemalt hat. Aber man wusste von ihm, die Bilder gab es. Und dann eben in den 1890er Jahren zieht auf einmal dieser schwedische Künstler, dessen Namen ich gerade vergessen habe, durch Greifswald, lässt sich das alles zeigen und führt dann den Alfred Lichtwag drauf hin. Und dann wird Friedrich wiederentdeckt. Und der hat einfach das große Glück, dass die Bilder eben nicht entsorgt wurden. Anders als...
Gibt es Nachfahren, haben wir schon mal gefragt, von Kaspar damit Friedrich?
Ja.
Aber waren die bei der Ausstellungseröffnung dabei?
Nee. Mir sind es nicht bekannt, aber ich weiß, dass es Nachfahren gibt. Ich glaube, Greifswald hat einen Film gedreht mit einer Nachfahrin.
Aber die sind natürlich auch dann so weit von dem weg, dass du dann keine Beziehung mehr hast.
200 Jahre seit seiner Geburt, 250 Jahre seit seiner Geburt, da ist einfach viel Wasser, die... oder heruntergeflossen.
Sag mal am Ende noch so perspektivisch, das frage ich ja immer gerne zwischendurch, Zahl der Besucher, kann man da neue Hochrechnungen machen? Wo siehst du das Anfang April, wenn die Ausstellung zu Ende geht?
Naja, wir sind jetzt, wo wir das aufnehmen, noch ein Stück weit entfernt davon, deswegen ist es eine Prognose, aber wir werden über den von uns prognostizierten 250.000 Besuchern herauskommen, sage ich jetzt mal ganz konservativ.
Übrigens, das ist ja auch interessant, auch da natürlich wieder, ne? Auch wenn man jetzt dann, man kriegt Rückmeldung von einer Ausstellung, wo man sagt, die ist ein riesiger Erfolg, aber natürlich gibt es auch da immer wieder welche, die sagen, nee, das hat mir nicht gefallen, das war schwierig und die Toiletten waren verstopft und hast du nicht gesehen.
Also ich glaube, über die Toiletten hat sich noch niemand beschwert.
Nein,
es ist tatsächlich so, dass es gibt so zwei Engstellen in der Ausstellung, die unglücklich sind, aber wiederum inhaltlich bedingt sind. Und eine von denen ist am Anfang. Und ich glaube, das ist, manche Besucherin startet dann so ein bisschen schlecht gelaunt. Es gibt auch viele wieder sich weitende Stellen in der Ausstellung. Wie gesagt, ich war in der Van Gogh-Ausstellung Weilert in Frankfurt. Das war exakt so voll, obwohl die damals in ihre Gartenhallen runtergemacht haben und viel Platz geschaffen haben. Also du kannst da nicht viel richtig machen. Und ich sehe aber in der Mehrzahl wirklich gut gelaunte Menschen, die sich da unterhalten. Ich bin auch schon mit Gruppen durchgegangen.
Die glücklich da rausgehen.
Ja, nein, also es gibt wirklich wahnsinnig viel zu sehen. Das ist die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, zumindest am Anfang des Jahres, wo man Dinge sehen kann, die man sonst nicht beieinander sieht. Und die meisten Leute nehmen das auch so wahr.
Und nächste Woche Kitsch. Kitsch es Kitsch kennen. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin.
Bis dann.
Was
weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.